Hast du schon mal dein Recht auf etwas aufgegeben, was dir gehört? Und dann voll die Freiheit und die Leichtigkeit daran empfunden? Oder das Gegenteil, hältst du an etwas fest oder hast du an etwas festgehalten, was dir Freiheit genommen hat, was dich gebunden hat und Leichtigkeit geraubt hat oder was es vielleicht immer noch tut? Ich habe ja von meinem Online-Kongress erzählt, den ich jetzt gemacht habe. Und da habe ich alles erlebt. Bis zum Schluss habe ich daran festgehalten, es sollen viele Teilnehmer sein. Das wollte ich nicht so ganz hergeben. Habe mir natürlich nicht so viel Freiheit geschenkt oder so viel Leichtigkeit, weil es sollten ja viele sein. Trotzdem hatte ich aber auch Entspannung, weil ich so ab der Mitte der Planung war das wohl so wirklich alles Gott gegeben habe, dass ich gesagt habe, Gott, es ist deins, du wirkst, es ist dein Geld, es ist deine Zeit, mach du was, aber bitte mit vielen Teilnehmern, so ungefähr, ne? Aber ich habe es halt Gott gegeben. Ich habe die Homepage dazu umgestellt, dass ich nicht mehr so diesen Verkauf um jeden Preis hatte, wie das oft bei Online-Kongressen ist, obwohl es ja mein Kongress gewesen ist, sondern habe auch da gesagt, nein Gott, du darfst wirken. Es soll nicht dieses höher, schneller, weiter sein, sondern es soll für dich sein. Und von da an hat tatsächlich alles besser geklappt und mir ging es besser. Der Kongress für euch, also er hatte wenig Teilnehmer, es waren nur 600 Teilnehmerinnen, das ist schon sehr wenig, aber es hat alles sonst gut geklappt und ich hatte positive Rückmeldungen. Und ich weiß, dass Gott wirkt, dass er irgendwas dadurch wirkt. Aber wenn ich daran festgehalten hätte, an allem, dann hätte ich den wahrscheinlich verschoben oder abgesagt, weil es zu wenig Teilnehmer gewesen wären. Und so habe ich Gott aber die Möglichkeit gelassen, zu wirken, weil ich es ihm gegeben habe. Und ich habe gesagt, nein, es ist nicht. Es soll deins sein. Und da habe ich gerade so gemerkt, man sagt ja immer, da gibt es Jesus und dann betest du und so. Es ist aber gar nicht immer so einfach. Es ist schon ganz schön schwer, das wirklich abzugeben. Und vor allem von dem, ja, ich gebe es Gott, dahin zu kommen, ich gebe es wirklich Gott. Also die Worte sind ja schnell da. Aber bis das Herz hinterhergekommen ist, das dauert manchmal. Und das durfte ich erleben. Und ich durfte damit aber auch erleben, was für eine Freiheit dahinter steckte und wie viel Spaß es dann gemacht hat, wenn man Gott das einfach lässt. Ja, im Abgeben von Rechten, da ist ja Jesus das absolute Vorbild. Gibt es etwas, das er nicht aufgegeben hat? Etwas, woran er festgehalten hat? Das Einzige, was mir einfällt, ist seine Liebe zu uns. Daran hat er immer festgehalten und das hat ihn angetrieben. Aber genau aus dieser Liebe heraus hat er alles aufgegeben und in die Hände seines Vaters gelegt. Heute schauen wir uns dazu ganz viele Bibelstellen an, deswegen gibt es auch einen Zettel, weil wir einfach mal schauen wollen, was hat er alles abgegeben? Denn es ist schon wichtig, um zu erkennen, was er nicht für sich beansprucht hat und worin er uns vorangegangen ist. Wir fangen an mit Philipper 2,6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Also da hat er schon mal das Allergrößte, das, was ihn ausmacht, was er ist. Darauf hat er nicht bestanden, sondern hat es in Gottes Hände gelegt. Ja, sein Recht darauf, Gott gleich zu sein. Er war bereit, die himmlische Herrschaft und die Gemeinschaft des Vaters zu verlassen. Also es ist ja nicht so, ne, dass es nur irgendwie so ein netter Ort gewesen ist, wo er herkommt. Im Grunde hat er einen Teil seiner Persönlichkeit verlassen, so richtig aus ihm rausgerissen. Ein Teil des Herzens wurde sozusagen aus ihm rausgerissen, dass er so diese Dreieinigkeit verlassen hat. Und dass er das verlassen hat, wo wir alle mal hin möchten, wo wir immer denken, dann ist alles gut, wenn ich bei Jesus bin, dann ist alles gut. Und das hat er verlassen für uns. In Lukas 2,7. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihnen Windeln und legte ihnen eine Futterkrippe, weil es im Zimmer keinen Platz für sie gab. Ja, er hat das Recht auf eine normale Geburt aufgegeben. Er, der Sohn Gottes, wurde bei Vieh in einem Stall geboren. Ohne Hebamme, ohne Familie. Er hatte kein Bett, jenseits der Heimat seiner Eltern. Also, eine normale Geburt ist damals was anderes gewesen. Ne? Da war die ganze Großfamilie da. Es wurde vorbereitet, natürlich nicht so wie bei uns mit tollem Kinderbettchen und Pipapo, aber es war alles vorbereitet. Und er war bei Vieh. Matthäus 2,13. Ups. Steh auf und flieh mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten, sagte der Engel. Bleib dort, bis ich dir sage, dass ihr zurückkehren könnt, denn Herodes will das Kind umbringen. Ja, was hat er da aufgegeben? Das Recht auf eine normale Kindheit. Jesus war ein Flüchtlingskind und er war nicht besonders reich und er hatte auch dadurch kein Recht auf Heirat und Familie. Das, was normal war, das hatte er alles nicht. Er musste sich stattdessen mit einer Horde unverständiger Jünger rumschlagen. Und auch als Kind, stellt euch das mal vor, er ist mal hier gewesen, mal da gewesen. Seine engste Familie war dabei, aber sonst nichts. Und eigentlich hätte er ja dieses Recht darauf. Matthäus 8,20. Doch Jesus entgegnete ihm, Füchse haben ihren Bau und Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen kann. Ja, das ist, denke ich, recht deutlich. Er hat sein Recht auf ein Zuhause aufgegeben. Er hatte keinen festen Wohnsitz, kein eigenes Bett, kein Zimmer, keinen Rückzugsort. Das, was uns immer so wichtig ist, also ich denke mal euch auch, ein festes Dach über dem Kopf zu haben, was auch noch schön eingerichtet ist, wo ich nach der Arbeit hinkommen kann, wo es warm ist. Wir waren gerade auf Island im Urlaub. Das war ganz schön kalt da. Und wie ich mich freue, zu Hause ist es schön warm. Oder wenn man dann in diese Wohnung kommt, die wir da hatten, und es ist warm gewesen. Und ich hatte eben noch gedacht, als ich gesessen habe, oh, und wenn es so kalt war und im Winter. Und Jesus hatte das nicht. Es ist ja in Israel nicht immer warm, es ist auch in der Nacht ganz schön kalt. Er hat das aufgegeben für uns, weil er an seiner Liebe für uns festgehalten hat. Matthäus 17. Wir wollen sie jedoch nicht vor den Kopf stoßen. Geh hinunter zum See und wirf eine Angelschnur aus. Dem ersten Fisch, den du fängst, öffne das Maul. Du wirst doch eine Münze finden. Nimm diese Münze und bezahle damit für uns beide die Steuer. Also er hat auch das Recht auf materiellen Besitz abgegeben und er musste sich sogar einmal Geld leihen. Und das, da schickt jemand hin, um eine Münze zu bekommen. Auch das letzte Mal, das hat er nicht selbst bezahlt. Er hat ja seine Jünger vorgeschickt und dann war alles vorbereitet. Da steht nirgendwo, dass er das im Voraus bezahlt hat, weil mit Überweisung ging ja früher nicht. Es war für ihn da. Matthäus 12. Als das jedoch den Pharisäern zu Ohren kam, sagten sie, kein Wunder, dass er böse Geister austreiben kann. Er hat seine Macht vom Satan, dem Herrscher über die Dämonen. Ein Recht auf einen guten Ruf, das hat er auch aufgegeben. Er war ein uneheliches Kind und die Pharisäer haben ihm vorgeworfen, dämonisiert zu sein. Stellt euch das mal vor, ihr kennt das ja bestimmt auch, ihr wollt Gutes, ihr seid gut und dann sagt irgendjemand genau das Gegenteil, dass ihr was Böses macht, so diesen Rufmord. Ich kann das überhaupt nicht leiden, weil man ist so machtlos. Ne? Und wenn etwas verbreitet wird, ich will was Gutes und es wird das Gegenteil verbreitet. Und Jesus hat es ja die ganze Zeit erlebt. Er hatte aufgegeben, diesen guten Ruf, Gott zu sein, der Gute zu sein, die Liebe selbst zu sein für uns. Und Johannes 6,60. Daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Also was wie eben zum Ruf gehört, Recht auf Anerkennung und Freunde. Jesus erfuhr viel Ablehnung. Er erlebte Verfolgung, üble Nachrede, Verleumdung. Und das, obwohl er der Einzige war, der das alles gerade nicht verdient hätte. Matthäus 26, wisst ihr denn nicht, dass ich meinem Vater um Tausende von Engeln bitten könnte, um uns zu beschützen und er würde sie sofort schicken? Ja, das, was wir immer machen, wir beten und wir erwarten, dass Gott handelt. Er hat das Recht aufgegeben, die Hilfe vom Vater zu bekommen. Bei seiner Gefangennahme verzichtete er auf den Schutz von Engeln. Das, was uns so wichtig ist, ich bete jeden Morgen, Papa, schick deine Engel um meine Familie und uns und halte deine schützende, bewahrende Hand über uns. Weil ich das so wichtig finde. Das hat Gott aufgegeben, das hat Jesus aufgegeben. Johannes 10, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hingebe, um es wiederzuerlangen. Sein Recht auf Leben. Jesus gab sein Leben freiwillig, als er noch jung gewesen ist. Und wer von uns möchte gerne sein Leben geben? Also das Wichtigste, warum wir hier sind, wir leben, das hat er für uns gegeben. Ich nehme Matthäus 27, als er Als es Abend wurde, ging Josef, ein reicher Mann aus Arimathea, ebenfalls ein Anhänger von Jesus, zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam von Jesus. Pilatus erließ Befehl, Jesus vom Kreuz abzunehmen. Josef nahm den Leichnam und wickelte ihn in ein langes Leinentuch. Dann legte er ihn in sein eigenes neues Grab, das in den Felsen gehauen worden war. Es reicht auf ein normales Begräbnis. Er wurde in einem geliehenen Grab bestattet. Er hat im Grunde alles aufgegeben. Alles, was uns wichtig ist. Alles, wo wir mal sagen, da haben wir vielleicht dieses Recht drauf. Oder wir denken, dass wir dieses Recht darauf haben. Das hat er abgegeben. Das ist die Frage, hat Jesus auch nur einen Hauch seiner Herrlichkeit oder seiner Kraft und Macht verloren, indem er alles abgegeben hat? Nahm seine Autorität gegenüber dem Teufel ab? Oder nahm seine Autorität gegenüber den Menschen ab, indem er alles abgegeben hat? Das Gegenteil davon geschah. Er war allem gegenüber vollkommen frei. Nichts konnte ihm Angst machen oder ihn beunruhigen, seine Aufmerksamkeit unverdient erhaschen. Und genau damit hat er den Teufel besiegt. Dadurch, dass er diese Freiheit hatte, konnte ihm ja nichts mehr genommen werden. Er konnte tun, was er tun wollte. Und er hat gewonnen. Indem er das alles freiwillig abgegeben hat, hat er gewonnen über den Teufel. Und er hat uns eine Strategie gegeben, wie wir die Erde von Satan für Gott und auch für uns zurückerobern können. Das ist eine ziemlich harte Strategie, aber dadurch hat er das wunderbar vorgelebt. Denn der einzige Weg der Eroberung ist, sich unterzuordnen, und zwar Gott. Und wenn ich ihm vertraue, dann kann ich ihm auch alles geben. Und dann kann ich erwarten und da vertrauen, dass Gott wirkt und dass er das nimmt. Und dann habe ich keine Bindung mehr. Ja, Jesus folgen, auch barfuß gehen, unsere Rechte verlieren und so gewinnen. Dadurch werden wir vollkommen frei. Und ich finde, das ist so, es hört sich ein bisschen zwiespältig an. Wenn ich alles abgebe, wie kann ich da gewinnen? Wie kann ich frei sein? Das kommt gleich noch ein bisschen mehr. Ja, wie zeigt sich Gott in all dem? Obwohl er auf alles verzichtet hat, hat er immer alles in der Hand gehabt. Und er liebt uns so sehr, dass wir wert sind, dass er auf alles verzichtet. Wir lernen, dass Gottes Wege eigentlich immer anders sind als unsere. Also wer das bisher noch nicht so gelernt hat im eigenen Leben, dadurch könnt ihr das leben. Ich lerne das immer wieder, dass Gott andere Wege hat. Und er hat auch viel größere Ziele verfolgt. Und keiner der Jünger hat es vor Jesu Tod verstanden. Gott ist da, auch wenn es sich für uns nicht so anfühlt oder wenn es nicht so ersichtlich ist. Und alles wird uns zum Besten dienen. Der Teufel hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass er durch seine eigene Strategie verlieren wird. Und Jesus zeigt uns, dass Verzicht möglich ist und wir trotzdem nicht ärmer werden oder an Autorität verlieren. Wir verlieren vielleicht das Ansehen in der Welt, aber in einer anderen Welt, in der bei Gott, da gewinnen wir. Ja, wir verlieren nicht an Autorität, wenn wir unsere Rechte abgeben. Wir finden auch in der Bibel ganz viele Männer und Frauen, die auch ihre Rechte abgegeben haben, gehorsam waren und dadurch einen riesigen Segen empfangen haben und selbst auch dieser riesige Segen gewesen sind. Ich nehme mal ein paar raus, deren Opferbereitschaft wirklich herausragend ist. Jeremia zum Beispiel. Der hat sein Recht auf Achtung hergegeben. Also was er machen musste, wie er gelitten hat, dass, allein, dass er in eine Zisterne geschmissen wurde und auch da gestorben ist, wie er behandelt wurde. Er hat sein Recht abgegeben. Hanna, die hat ihren Sohn nicht selbst aufgezogen, sondern hat ihn Gott geweiht. Sie hat darum gebetet, diesen Sohn zu bekommen und dann weiht sie ihn Gott und gibt ihn zum Tempel. Daniel, sein Recht auf königliches Essen. Ne, ist ja lecker essen, es ist auch Ansehen dahinter, wenn man an der Tafel des Königs ist, hat er aufgegeben. David, bei ihm sehen wir ganz viel, sein Verhalten Saul gegenüber. Er hat alles Gottes Zeitplan überlassen. Er hat Saul nicht umgebracht und er hat nichts getan, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Und David ist ein Mann, von dem Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Und das lesen Menschen noch 2500 Jahre später. Und David hat auf allen Ebenen gewonnen. Er hat gelitten ohne Ende, aber er hat gewonnen. Und stellt euch vor, Die Menschen würden nach 2500 Jahren von euch sagen, eine Frau oder einen Mann nach meinem Herzen. Ich finde das ziemlich krass. Also ich kann mir auch 2500 Jahre nicht vorstellen. Ich finde, das ist so eine lange Zeit. Und er hat es aufgegeben und er ist gesegnet und er hat Segen gegeben dadurch. Oder Mose, ne, der Enkelsohn des Pharao. Er hat es aufgegeben, zwar auch, weil er jemanden umgebracht hat, aber trotzdem hat er das alles aufgegeben. Und dann hat er so ein störrisches Volk um sich. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre 40 Jahre mit diesem Volk durch die Gegend gelaufen, also er muss so viel Kraft von Gott bekommen haben. Also ich möchte nicht mit ihm tauschen. Und er ist so ein Segen gewesen. 5 Bücher, die ersten Bücher der Bibel sind von ihm. Und all diese Menschen hatten auch irgendwo Dreck am Stecken. Ne? Alle waren unvollkommen. Alle waren vor der Berufung ganz normale Menschen. Sie wurden aus dem normalen Leben herausgerufen. Und was sie eint war, dass sie, was sie so ein Segen werden ließ, das war halt, dass sie ihre Rechte aufgegeben haben, dass sie gehorsam waren, dass sie bedingungslose Nachfolge gelebt haben. Und sie haben sich nicht vom Feind an irgendetwas binden lassen. Sie hatten keine Angriffsfläche vom Teufel, sodass ihre Mission nicht gelingen würde. Dann bedenken wir mal bei David, als er Saul hätte umbringen können, als er bei ihm in der Nähe sein Geschäft verrichtet hat. Da sind ja seine Leute gekommen, hier, da ist er, bring ihn um, mach was. Nö. Das ist schon krass, da wird deutlich, er hätte die Chance gehabt und er wusste es. Sie haben vorgelebt, dass es möglich ist und dass alles Weltliche nicht so wichtig ist, wie Gott nachzufolgen und sein Reich auszubreiten. Ich möchte ja auch so ein Segen sein. Die Frage ist, worauf würde ich wohl alles verzichten, wenn es sein soll oder muss? Würde ich eine Nomadin sein können? Würde ich mich verspotten lassen? Würde ich mich schlagen lassen? Würde ich mich steinigen lassen? Und was die Menschen dann noch alles so erlebt haben? Also für den Kongress habe ich ungefähr für ein halbes Jahr auf mein normales Leben verzichtet, auf Geld. Und obwohl ich meine Ziele nicht erreicht habe, habe ich nicht auf meinen Rechten bestanden. Und ich habe aber so viel gewonnen und ich habe so viel gelernt. Das ist aber noch lange nicht zu vergleichen mit dem, was die Menschen in der Bibel gemacht haben. Und ich weiß es nicht. Ich sage ja immer, wenn Gott mich ruft, wenn er was erwartet von mir, wenn er mir das klar sagt, dann mache ich das auch. Aber steinigen lassen als Nomadin leben, das ist schon hart. Manchmal erkennen wir uns selbst sogar erst richtig, wenn wir aufgeben. Und wenn wir die Welt nicht mehr über uns bestimmen lassen, denn dann hat Gott die Möglichkeit zum Handeln. Und dann kann er das herauskitzeln, was in uns liegt. Aufgeben ist also nicht verlieren, sondern gewinnen. Es ist ein Vorwärtsgehen. Es ist ein Schätze sammeln im Himmel und Gott näher kommen. Aber trotzdem dürfen wir genießen, was Gott uns schenkt. Also nicht auf seinen Rechten bestehen und sie loslassen, das heißt nicht alles irgendwie weggeben, sondern auf den richtigen Zeitpunkt warten. Manchmal ist es ja auch nicht so einfach, was soll ich denn abgeben, wann soll ich was abgeben, was darf ich behalten? Aber ich denke, das erkennen wir alles, wenn wir im Gespräch mit Gott bleiben. Gott wird uns sagen und zeigen, wenn wir etwas abgeben sollen. Und dann werden wir einen Frieden irgendwie bekommen. Und das ist, woran ich es auch immer so festmache. Wenn ich einen Frieden habe, dann ist es gut. Dann ist es bei Gott. Wenn ich nicht so den Frieden habe, dann sollte ich mal überlegen, was ist denn? Und sei es, wenn eine Freundin mal ein Auto braucht und meins in der Garage steht und ich es ihr nicht gebe. Oder so ein ganz kleines Beispiel. Wir haben am Flughafen gesessen und uns gegenüber, da saßen welche aus Asien, die hatten ja schon einen Adapter und es war ein Adapter im Adapter, damit sie ihr Handy am Flughafen aufladen konnten. Und das sind ja diese kleinen USB-Anschlüsse. Und ich hatte so einen Stecker, dass ein Stecker gereicht hätte, dass es passt. Und es hatte bei ihr halt nicht gepasst. Ich hätte auch nichts machen können. Aber da hatte ich keinen Frieden mit. Dann habe ich meinen Stecker rausgeholt, habe ihn ihr gegeben. Und dann hat sie, ich weiß nicht, wie lange sie denn, ob es eine halbe Stunde nur war, ich weiß es nicht. Aber sie hat dann ihr Handy aufladen können. Und dann hatte ich Frieden. Und das sind manchmal so eine kleinen Sachen, und das hat mir ja nun nicht wehgetan. Ich habe ja im Grunde auch nichts losgelassen, ne? Aber ich habe etwas gesehen und hatte dann meinen Frieden. Wenn es bei so kleinen Sachen schon anfängt, dann wird es im Großen mit Sicherheit genauso sein, dass ihr merkt, oh, jetzt ist dran, dass ich etwas tue oder nicht tue. Wir neigen ja auch heute noch alle dazu, denke ich mal, Sicherheiten aufzubauen, was ja auch nicht verkehrt ist. Ja, wie geht es mir mit Sicherheiten? Ich habe bestimmt schon mal erzählt, 1, 2, 3 Mal, dass ich ja, bevor ich studiert habe, auch von Gott das Bild bekommen habe, dass ich meine Sicherheiten weggeben soll. Dass ich über eine Brücke gehen soll und alle Sicherheiten hinter mir lasse. Und das war als Anlageberaterin gar nicht so leicht, weil diese Sicherheiten waren nämlich das Geld. Aber seitdem ich diese Brücke überschritten habe, habe ich eine viel größere Freiheit den Finanzen gegenüber. In Jakobus 1,17 steht, dass alle gute Gabe vom Vater kommt. Gott schenkt uns das Recht auf Familie. Er wünscht sich Gemeinschaft und Familie und so viel mehr. Und das sind gute Dinge und er schenkt uns das alles. Aber wenn ich ihm was schenken möchte? Ich kann ja Gott nichts schenken, weil alles von ihm kommt und er es nicht braucht. Aber meine Liebe kann ich ihm erweisen, indem ich meine Rechte an ihn zurückgebe. Es hört sich vielleicht für euch immer komisch an, wenn ich von diesen Rechten spreche, aber im Grunde ist es ja so, dass wir auch immer meinen, wir haben das Recht daran. Und wenn Gott uns etwas schenkt, dann ist es ja auch irgendwo ein Recht, was ich daran habe. Und dieses Recht, das kann ich ihm aber zurückgeben. Und dazu kommt, weil wir wollen ja auch die Strategie des Teufels so irgendwie zerstören, sag ich mal so. Denn alles, was ich freiwillig gebe, kann mir nicht mehr genommen werden. Egal, ob ich meine Familie, persönlichen Besitz, guten Ruf, Wunsch nach Sicherheiten, ob ich Anerkennung oder Erfolg gebe. Was immer ich versuche festzuhalten, kann man mir rauben. Wenn ich es abgebe, dann kann man mir das nicht mehr rauben, weil dann bin ich frei davon. Wenn ich mein Auto habe, was ich hege und pflege, wo keiner mitfahren darf, dann wird es mir geklaut oder da fährt einer eine Delle rein, dann tut das schon ganz schön weh. Wenn ich mein Auto freiwillig hergebe und das auch so versichere, dass andere mitfahren können, ich sage, hier, hast den Schlüssel, kannst mitfahren, es ist ein Gebrauchsgegenstand und da passiert was mit, dann ist es ein Gebrauchsgegenstand, der abwärts wie ein Stuhl. Und das ist Freiheit und das geht in ganz vielen anderen Dingen. Wir erfahren Freiheit, wo wir loslassen. Und das widerspricht halt der Strategie des Teufels, weil er will, dass wir daran gebunden sind. Als die große Finanzkrise gewesen ist, nachdem sie vorbei war, haben sich ganz viele Menschen umgebracht, die richtig reich gewesen sind vorher. Die hatten dann noch so viel wie ein Durchschnittsbürger, aber sie haben sich umgebracht, weil ihnen das weggenommen wurde. Sie hatten keine Freiheit. Und das ist was, wo ich denke, der Teufel bindet daran. Ne? Du musst das haben. Pass auf, dass es dir keiner wegnimmt. Teil bloß nicht. Oder die Identifikation mit solchen Dingen. Wie viele Menschen identifizieren sich über Haus, Auto, Familie? Das sind so viele. Die Bindung daran, an die Sachen, das geschieht, wenn er uns dazu bringen kann, unser Recht darauf einzufordern. Ich habe das Recht auf einen guten Ruf. Und dann tue ich vielleicht Dinge, die ich nicht tun sollte, wenn jemand was dagegen sagt. Und wo immer ich mich an etwas klammere, wo ich mich an einen Wunsch klammere, da bin ich manipulierbar. Und darum ist die stärkste Waffe eines Christen, die Rechte abzugeben, freiwillig. Und dadurch ist keine Kontrolle mehr möglich, kein Raub. Ich kann nicht mehr von anderen kontrolliert werden, weil ich habe es ja abgegeben. Jesus hat das ganz konsequent gelebt und der Teufel konnte ihm nichts wegnehmen. Und er konnte keine Bedürfnisse in ihm wecken. Und auch als er in die Versuchung geführt wurde oder als er vom Teufel versucht wurde, Jesus konnte sich allem widersetzen. Und das finde ich auch schon hart, was er erlebt hat. Und nee, ich nehme jetzt nicht das Brot von dir, ich brauche das jetzt nicht. Weil er es konsequent gelebt hat und der Teufel kann nichts wegnehmen, wenn du es nicht festhältst. Ja, wir schauen uns jetzt mal 3 Rechte an, die jeder von uns bestimmt kennt, um das nochmal ein bisschen praktischer werden zu lassen. Das Recht auf Anerkennung. Wenn ich mein Recht darauf habe, von anderen anerkannt und gemocht zu werden, dann kann mich das ernsthaft in Gefahr bringen, von meinem Weg abzukommen, von dem Weg, den Gott für mich hat. Und dann werde ich manipulierbar. Ja, warum? Wenn ich zum Beispiel beliebt sein möchte, ob als geistlicher Leiter oder so, dann macht mich das angreifbar für falsche Kompromisse. Dann stelle ich mein Ansehen eventuell über meine Mission, über das, was ich eigentlich möchte. Wenn die Leute zu mir kommen, Tanja, kannst du nicht mal und dies und das und ich habe dich viel lieber, wenn du das machst. Nee, ich muss denn bei dem bleiben, was ich von Gott habe. Und da gehört vielleicht auch mal dazu, Dinge zu tun, die die nicht populär sind. Jeder Leiter kennt das. Man muss auch mal Dinge tun, die nicht populär sind. Aber wenn ich mich dann immer nach den Menschen richte, dann kann Gott nicht so gut durch mich wirken. Oder wie glaubwürdig wäre ich, wenn ich aus Furcht vor Kritik die Botschaften der Bibel den Erwartungen meiner Zuhörer anpassen würde. Wischiwaschi predigen. Damit mich alle gern haben. Damit die sagen, oh Tanja, das war eine ganz tolle Predigt. Ein Pastor hat mal gesagt, das ist eine gute Predigt, wenn mindestens einer sagt, oh, das, was du da mal so erzählt hast, ne? Das geht aber nicht. Das fand ich schon ganz interessant. Ja, und ganz anders ist das. Na, oder genau, wie glaubwürdig bin ich als Mitarbeiterin, wenn ich den Mitarbeiter machen lasse, damit sie mich gerne haben. Wenn sie machen können, was sie wollen, anstatt was sie sollen. Und wenn ich mein Recht auf Anerkennung an Gott abgebe, dann bin ich frei. Dann wird mein Reden und Handeln von Gott bewertet, nicht von Menschen. Und dann tue und rede ich, was Gott gefällt. Ihm gegenüber loyal zu sein und seinen Willen höher zu stellen als den der Menschen. Das macht mich von Menschen unangreifbar. Und ich kann dadurch wirklich eine Freude für Gott sein. Und ihr kennt es ja alle, wenn man mit Gott unterwegs ist, es sind immer Stimmen, die irgendwas dagegen haben. Und es ist manchmal echt schwer, dann doch dabei zu sein. Sei es, wenn ich das von jungen Leuten sehe, wenn sie sagen, nee, Sex erst nach der Ehe. Und das, erzähl mal, geh mal in eine Gruppe von jungen Menschen in der Stadt, 20, 25 Jahre, und sag mal, Sex nach der Ehe. Du bist ja eine Meise, ne? Aber die stehen dazu. Und das macht sie frei für Gottes Handeln. Und das macht sie auch frei von dem, ich muss das aber, oder ich, mir gehört es zu. Auch das nicht mitlästern, auch wenn man dadurch selber zum Außenseiter wird. Nein sagen, wenn wir eingeladen werden, mitzumachen. Bei etwas, wo wir aber wissen, Gott findet das bestimmt nicht so toll. So ein Punkt ist auch die persönlichen Sicherheiten, die hatte ich schon angesprochen. Wenn ich mein Leben bestmöglich absichere, kann mich das daran hindern, Gottes Absichten zu erkennen und ihm zu folgen. Wenn ich nichts mehr wage, dann kann ich seine Pläne für mein Leben nicht in Erfüllung bringen. Wenn ich ihm vertraue, werde ich mich aber nicht vor Glaubensprojekten drücken, sondern sie umsetzen und ihn selbst dadurch erleben. Ich kann nur Wunder erleben, wo ich loslasse, wo ich Gott machen lasse. Ich selbst kann die Wunder nicht machen. Ja, gebe ich meinem Verstand mehr Raum als Gottes Zusagen. Das ist auch so eine Sache, ne? Wir können ja mal klar denken und dann denken wir, nee, das muss aber anders sein. Da muss ich doch nachhelfen. Lasse ich mich von Angst bestimmen? Sind weltliche Sicherheiten wichtiger als seine? Nein, das entspricht nicht der Wahrheit. Im Psalm 16 lesen wir, du bist mein Herr, es gibt kein Glück außer dir. Gerade mit dem logischen Denken, mit dem Verstand. Abraham hat sich auch gedacht, ich bin schon ganz schön alt. Gott hat mir Zusagen gegeben, aber ich muss das ja selber irgendwo machen, weil ich kann ja denken, ne, es geht bald nicht mehr. Ich muss das jetzt machen. Und dadurch ist ganz schön Leid gekommen. Dadurch hat er Gottes Plan nicht so erfüllen können. Man, Gottes Stärke, er hat seinen Plan erfüllt. Aber er hätte es anders machen können. Wähle ich zum Beispiel den weltlich absolut unlogischen Weg und gebe die Finanzen in Gottes Hände, dann werde ich mutig und dann kann ich ihm durch Herausforderung fordern. Auch dann bin ich unabhängig von der Welt und am sichersten Ort, nämlich in Gottes Händen. Wenn du deine Sicherheit in Gott suchst, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Es wird wahrscheinlich nicht so laufen, wie du dir das denkst oder wie du dir das wünschst. Aber es wird so laufen, wie Gott sich das denkt. Sein Ziel kann dann erreicht werden, wie auch immer. Es ist nicht immer leicht mit Gott, aber es gibt Freiheit. Ja, ein Recht auf einen Ehepartner. Gott hat ja die Ehe erfunden und es ist auch seine ausdrückliche Absicht, dass Menschen heiraten und Kinder bekommen. Das haben wir nicht selbst erfunden. Und doch ist es häufig ein umkämpfter Bereich. Wenn ein Partner oder eine Partnerin nicht in Aussicht ist oder wenn es in der Ehe schwierig wird. Wenn ich an dem Recht festhalte, dann kann es sein, dass ich eifersüchtig werde, dass ich verbissen werde, ungerecht und freudlos. Und das hat dann nichts mehr mit Freude zu tun oder mit Freiheit. Das hat dann nichts mehr mit dem zu tun, was Gott sich für uns denkt. Es kann sich ein Minderwert einschleichen und dann hadern wir vielleicht auch noch mit unserem Äußeren oder mit unseren inneren Mängeln. Und dann macht sich vielleicht auch noch eine Undankbarkeit breit. Alles wird unter der Partnerlosigkeit bewertet. Alle anderen Segnungen werden nicht wahrgenommen. Wir scheinen Gott unwichtig und das ist alles andere, als Gott will. Gott möchte innere Freiheit und dazu gehört auch, einen Anspruch auf einen Partner oder auf den Traumpartner aufzugeben und ihm zu vertrauen, dass er einen Plan für dein Leben hat. Gott ist derjenige, der unsere Bedürfnisse erfüllen möchte und das ist gut. Geben wir ihm unsere Vorstellungen ab, dann kann er wirken. Dann erst hat er die Chance zu handeln, wie auch immer. Wie es dann nämlich seinen Vorstellungen von unserem Leben entspricht. Und gerade mit den Partnerschaften, also das ist wirklich schwierig. Ich will das überhaupt nicht leicht reden. Und es sind auch so viele andere Sachen, die schwer sind. Jeder hat so seins, wo es ihm schwerfällt, etwas abzugeben. Aber es geht darum, dass dahinter eine Freiheit steckt. Und wir entziehen dem Feind die Grundlage, uns immer wieder in unseren Gedanken und Gefühlen angreifen zu können. Was kann der Feind machen, wenn ich missgünstig werde? Wenn ich undankbar werde? Wenn ich verbissen werde? Das ist so eine Angriffsfläche. Ja, es geht auch um die Qualität unseres Glaubens. Und der Weg in Freiheit führt normalerweise in eine tiefe Beziehung zu ihm. Und das wollen wir doch. Wollen wir das Problem selbst lösen und eventuell hadern? Soll Gott sich raushalten? Oder überlasse ich ihm das Feld, weil er es besser weiß und weil er durch und durch gut ist? Und in all dem steckt die Frage, glaube ich, dass Gott gut ist? Wenn ich das glaube, dann fällt mir das Loslassen und das Abgeben auch etwas leichter. In allem, was schwierig ist. Und ich glaube, manches loszulassen, das ist so ein Lebensprozess, so fürs ganze Leben. Aber auch der Weg zum Loslassen, auch der bringt schon Leichtigkeit. Und auch der lässt uns schon in diese Freiheit kommen, die Gott für uns hat. Und dann können wir die Sachen viel, viel mehr annehmen. Und das ist die Frage, mit der du weitergehen kannst. Wie sieht das bei dir aus? Hast du Rechte, an denen du festhältst? Gibt es etwas, was du abgeben solltest, um wirklich frei werden zu können? Ich bete noch kurz. Ja, Papa, wir können so dankbar sein, dass du immer wieder an uns denkst, dass du so viele gute Dinge für uns denkst, so viel Gutes für uns geplant hast. Aus deiner Hand kommt nur Gutes. Ja, und du siehst, wo jeder vielleicht etwas hat, was ihn bindet oder was sie bindet, wo du dir Freiheit denkst. Und ich bitte dich, dass du uns immer hilfst, loszulassen, in deine Hände zu legen, wo du es gerne haben möchtest, wo wir dir eine Freude machen können. Ja, wir können dir nichts schenken, was du uns schon gibst. Aber wir können dir unsere Liebe schenken und wir können dir vertrauen. Und ich bitte dich, dass das Vertrauen in dich immer größer wird, dass wir mit immer mehr Freiheit leben können. Und dass wir das, was wir aus deiner Hand bekommen, mit immer größerer Freude und immer größerer Dankbarkeit annehmen können. Segne du uns in allem und hilf du, dass wir dir nachfolgen. In allem, was wir tun und in allem, was wir denken. In Jesu Namen. Amen.